yet known, in spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, lost and trapped in space, with no hope of return.
We're being pulled into the sun.
Watch the skies.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Watch the Skies. Natürlich wieder an meiner Seite sehr kompetente Science-Fiction-Erfahrung, einmal durch Jacko.
Hallo zusammen.
Und einmal durch Ding Dong.
Servus.
Soll ich eigentlich mal wechseln, wie ich euch vorstelle? Ich fange immer mit Jacko an, glaube ich.
Mir egal.
Okay, gut.
Das Gute kommt zuletzt.
Ja, na, ja. Ich weiß nicht, ob ich das mit meinem Zwangsstörung irgendwie vereinbaren kann. Wir gucken mal. Ne?
Ich variiere das nächste Mal einfach.
Oh Gott, da muss ich mich doch vorbereiten.
Das kann er sich eh nicht merken.
Stimmt.
Ah, wir haben wieder einen Film gesichtet und einen Film rausgesucht. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir auf den gekommen sind. Habe ich den eingeworfen?
Nee, Jacko.
Ich weiß.
Du hast den eingeworfen, ne? Genau. Und ich hatte dann gesagt gehabt, ich habe voll Bock auf den. Wir reden nämlich heute über Outland, Planet der Verdammten. Ich habe den Nebentitel gerade nicht.
Jo, ich glaube, das ist der deutsche Zusatztitel.
Ja, genau.
Der aber nicht so viel Sinn macht eigentlich, ne? Oder?
Nee, nicht wirklich.
Die sind zum Arbeiten verdammt.
Genau.
Im Original heißt er tatsächlich auch nur einfach Outland. Aus dem Jahre 1981 ist er. Und in der Hauptrolle haben wir einen sehr engagierten und wortkargen Sean Connery. Und überhaupt war der Cast tatsächlich vom Film, war ich überrascht jetzt nochmal bei der Zweitsichtung. Wir haben zum Beispiel Francis Sternhagen, die kennen wir jetzt nicht so, aber aus vielen Nebenrollen. Peter Boyle ist dabei und in so einer kleinen Nebenrolle als Bösewicht, hätte ich fast gesagt, auch Steven Berkoff, den hat man dann später, ich glaube 3 Jahre später ist es, in Beverly Hills Cop auch als Bösewicht gehabt. Also durchaus auch bekannte Gesichter. Und ja, aber worum geht's denn tatsächlich in dem Film? Ach ja, die Regie habe ich vergessen. Peter Hames, auch das Drehbuch stammt von Peter Hames. Und den kennt man unter anderem von Filmen später. Mit Van Damme hat er viel gedreht, unter anderem Time Cop.
Genau.
Genau, und Das Relikt. Und 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnahmen. Okay, mehr wagt dann mal was zum Inhalt sagen des Films. Ding Dong, hast du was vorbereitet?
Ich habe natürlich was vorbereitet. Was glaubst du denn?
Sehr gut.
Es ist ein neuer Sheriff in der Stadt. William T. O'Neill ist der neue Marshal, der auf einem der Jupitermonde gelegenen Minenkolonie Con M27. Man erwartet nicht viel von ihm. Wenn es nach dem Leiter der Kolonie geht, soll O'Neill den Ball möglichst flach halten und gerne mal ein oder auch gleich beide Augen zudrücken. Doch da hat er die Rechnung ohne den rechtschaffenen O'Neill gemacht. Als sich innerhalb kürzester Zeit mehrere merkwürdige Todesfälle ereignen, nimmt O'Neill die Ermittlungen auf und kommt dabei einem schmutzigen Geheimnis auf die Spur. Eine Entdeckung, für die man ihn am liebsten tot sehen würde.
Sehr gut. Ja, danke dir. Dann natürlich die anfängliche Frage wie immer, wie stehen wir zu dem Film und wann haben wir ihn vielleicht das erste Mal gesehen oder war es jetzt seine Erstsichtung? Und ich würde mal wieder anfangen. Ich hatte lange drüber nachdenken müssen, aber ich bin mir fast sehr, sehr, sehr sicher, dass ich ihn in den Ende der 90er schon mal irgendwo im Fernsehen gesehen habe als Teenie, sag ich mal, und ich ihn damals schon cool fand, aber ich habe danach in den Jahren viele Westernfilme nachgeholt. Also ich hatte immer schon mal viele Westernfilme gesehen gehabt, aber dann habe ich so mir die Klassiker auch vorgenommen, unter anderem auch 12 Uhr mittags und hatte danach dann den Film nochmal gesichtet gehabt und dachte mir an vielen Stellen so, ah, okay, alles klar. Genau, also das war jetzt quasi so, das müsste die dritte oder vierte Sichtung gewesen sein und ich hatte ihn immer noch als sehr, sehr gut in Erinnerung und muss wirklich sagen, da kommen wir nachher nochmal genauer zu, aber auf technischer Ebene finde ich den richtig, richtig gut. Auf inhaltlicher Ebene ist er so okay und ich mag total Sean Connery in der Rolle, aber das können wir ja nachher nochmal ausführen. Also ich hatte auf jeden Fall nochmal bei der Neusichtung jetzt richtig Spaß nochmal bei dem Film, aber er ist halt sehr, sehr langsam. Genau. Jaco, wie sieht's bei dir aus?
Ja, obwohl ich den vorgeschlagen habe, hatte ich noch nie gesehen. Aber es war mein Grund, ihn endlich zu gucken. Also ich war die Existenz dieses Films sehr wohl bewusst. Der lief auch in meiner Jugend, glaube ich, gefühlt alle 2 Wochen mal im Fernsehen. Aber ich habe den nie geguckt. Und habe auch die Blu-ray zu Hause, die habe ich mir vor Jahren mal in so einer Multi-Buy-Aktion, ne, wer kennt es hier, 10 für 50, mal mitbestellt, aber halt nie geguckt. Und der stand wirklich noch eingepackt im Regal und deswegen war das jetzt mal so ein Grund, die mal auszupacken endlich. Ja, also Erstsichtung und auch mein Kurzfazit, mir hat er gefallen, warum, wieso, erkläre ich dann noch.
Ja, ich habe den auch relativ spät gesehen. Ich habe den vor, ich würde sagen, 5, 6, 7 Jahren ungefähr gesehen. Wusste aber, dass der Film existiert schon irgendwie als Kind, weil der ja gefühlt bei jeder zweiten Fernsehzeitschrift als Filmtipp aufgeführt wurde. Ne? Sean Connery mit der Schrotflinte. Aber irgendwie habe ich ihn halt nie gesehen, weil bei mir war es so, ich hatte ja nur die öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich war ja eins dieser armen Kinder, das halt keinen Privatsender hatte und dementsprechend...
Eine Runde Mitleid.
Ja, voll. Oh. Ey, die ganzen tollen Filme sind mir immer, naja, konnte ich nicht gucken. War traurig. Ja, und dann irgendwann habe ich ihn halt, ich habe ihn halt nicht nachgeholt. Ich glaube, mich hat damals auch eine ganze Zeit lang diese FSK-12-Freigabe abgeschreckt, weil ich halt, ne, so als Jugendlicher,
was gucke da nicht.
Ja, Jugendlicher, junger Erwachsener, so, da war, wollte ich halt, ne, ein bisschen härtere Gangart. Und da war diese FSK-12 ein bisschen abschreckend. Deshalb jetzt nachgeholt, vor ein paar Jahren, ich mag den. Und er ist jetzt auch ein bisschen nochmal ein bisschen besser weggekommen als bei der Erstsichtung bei mir.
Okay. Wir halten fest, Blut und Gedärme für Ding Dong.
Aber das liegt wahrscheinlich daran, weil er als Kind kein Privatfernsehen hatte. Der hat einfach Nachholbedarf.
Richtig.
Ja.
Wir wurden damit schon hochgezogen mit der Muttermilch. So. Wir brauchen das nicht so.
Ganz anders sozialisiert, ja.
Genau. Dann konntest du auch die ganzen Schmuddelfilmchen, die abends auf Sat.1 damals liefen, noch in der Anfangszeit des Privatfernsehens gar nicht gucken, ne?
Nein, natürlich nicht.
Durch die wurde ich aufgeklärt.
Genau.
Nein. Also ich war aber froh, ich konnte froh sein, wir hatten ja Videotheken. Und ich bin ja Videothekenkind und dementsprechend habe ich natürlich viele Sachen einfach daher bezogen. Ja, auch schon in frühem Alter so.
Gott sei Dank.
Ja, aber die Masse ging halt nicht, ne? Es waren halt immer auf die Wochenenden beschränkt.
Apropos Videotheken, wir haben einen Videotheken-Podcast, such den gerne mal raus, der ist auch wirklich sehr spannend. Da haben wir nämlich mal drüber geredet, über die damaligen Videothekenzeit und wie das alles so nach und nach ja, gestorben ist. Wobei wir in Kassel haben hier noch eine Videothek.
Ach krass.
Eine der ältesten und eine der letzten, die es so gibt.
Krass.
Oder sogar die älteste, ich weiß gerade nicht, ich will jetzt nichts Falsches sagen.
Guck mal, Thomas macht gleich so Werberundumschlag, einmal für die Videothek in Kassel und einmal Cross-Promotion für und den anderen Podcast hier.
Genau, ich mache gleich wieder Werbung.
Sehr gut.
Ja, obwohl es jetzt nicht reingeht. Ich frage mal, verleihen die wirklich noch Filme oder ist das offiziell Videothek und die machen einfach was anderes und verkaufen Merchandise oder so?
Nein, du kannst da offiziell noch Filme leihen.
Krass, das machen echt noch so viele Leute, dass es sich hält? Ist ja erstaunlich.
Ja.
Finde ich gut, aber ist erstaunlich.
Okay, dann kommen wir mal zum Film zurück. Kleiner Exkurs am Rande. Outland war damals nicht sehr erfolgreich, muss man sagen. Der hatte von den Kritikern, wurde er so ein bisschen abgewatscht und der hatte ein Budget von 16 Millionen US-Dollar, was relativ ordentlich ist für die Zeit, glaube ich, und als Science-Fiction-Film geht das so. Und aber hat nur 17 Millionen eingespielt, also war tendenziell auf jeden Fall ein Flop damals. Und ich glaube, dass der erst über die Zeit hinweg so ein gewisses Standing bekommen hat. Das war damals noch gar nicht so. Und ich hatte dann darüber nachgedacht, warum war das vielleicht so? Wir hatten halt 2 Jahre vorher, müsste es sein, Alien im Kino. Und vielleicht hat das einfach so ein bisschen so die Erwartung gesetzt, was dann so nachfolgen muss an so Filmen. Weiß ich halt nicht. Können wir nachher nochmal drüber spekulieren? Fand ich nur ein ganz interessanter Aspekt. Genau, aber erstmal vielleicht zum Film selbst, was uns so gefallen hat, bevor wir dann nachher auch so einen kleinen Spoiler-Bereich reinmachen, weil das ist ja eher ein Film, der vielleicht, heute wird er nicht mehr so häufig im Fernsehen gezeigt, also könnte er auch nicht mehr so bekannt sein, vermute ich eher. Deswegen machen wir dann nachher nochmal einen Spoiler-Bereich, aber erstmal ohne Spoiler. Und ich würde sofort einsteigen in den technischen Aspekt des Films, weil das ist das, was mir am Anfang sofort natürlich haha ins Auge gesprungen ist. Und ich habe nochmal geguckt, weil ich mir dachte, vielleicht ist da irgendwas technisch ganz Besonderes an dem Film und Wikipedia hatte die Antwort, weil der Film es stellt quasi so eine technische Revolution im 80er-Jahre-Kino und danach so ein bisschen dar mit dem Intro-Vision. Ich versuch's mal zu erklären, man hatte quasi die Möglichkeit, so Plates, also Bilder und Echtbild miteinander zu verbinden und das ging vorher noch nicht so, weil du erst gucken musstest, wie sich das
also über chemische Verfahren quasi den Film entwickelt haben musstest, um zu gucken, ob das tatsächlich so passt, wie du dir es vorgestellt hast. Und der Film hatte angefangen, das technisch so umzusetzen, frag mich jetzt nicht im Detail, wie genau, dass du am Set in der Kamera direkt gucken konntest, ob die Live-Action-Version, die du dir vorgestellt hattest, mit den Plates quasi, mit den Bildern und mit der Live-Action, mit den Schauspielern direkt so zusammengepasst hat. Und es gibt gleich am Anfang eine Szene, wo man das sieht. Ich weiß nicht, ob ihr euch aufgefallen ist, könnt ihr gleich mal was zu sagen. Wenn dann quasi, es ist ja der Mond Io, der übrigens ein Vulkanmond ist und kein Steinmond, wo nichts passiert, das nur so am Rande, gibt es so diese Moment, wo reingezoomt wird auf diese Station und du lernst diese Station kennen und dann geht so ein Fahrstuhl auf und dann kommen so Leute raus und dann geht die Kamera nach hinten, zeigt nochmal diese ganze Station und dann hast du plötzlich Schauspieler im Vordergrund. Und das fand ich total cool. Das wirkt heute auch noch richtig gut. Genau, das so erstmal so als Einstieg quasi fürs Technische. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ding Dong.
Also die Szene, die du beschreibst, die hat mir durchaus gefallen. Ich habe mir aber, um ehrlich zu sein, jetzt keine großen Gedanken gemacht, wie die jetzt technisch realisiert wurde. Aber du hast ja jetzt schon Alien gleich am Anfang erwähnt. Und da muss ich sagen, dieser Film fühlt sich für mich an wie so Alien ohne Xenomorph. Ja, weil diese ganze Welt, in der Film angesiedelt ist, die wirkt, als wäre sie im gleichen Kosmos wie Alien. Wir haben diese also auch der Anfang vom Film schon, ne? Der Film beginnt mit so einer dröhnenden, unheilvollen Musik. Wir haben so die Schwärze des Alls und wir haben diesen Filmtitel, der sich so, ich sag mal, in einer Art von Schrift präsentiert, so ein bisschen wie damals das Alien, der Alien-Schriftzug. Dann haben wir diese grünen Texteinblendungen, die so durchlaufen, die auch mit so einer Akustik unterlegt sind, wie bei Alien. Wir haben diese Außenaufnahmen von der Minenkolonie und diese ganze Architektur, dieses schmutzige, abgenutzte Innere. Ganz tolles Setdesign von dieser Minenkolonie, wo, ich sag mal, die Luft so diesig ist, dass es wirkt, als wäre Nebel in den Innenräumen. Wir haben dieses...
Weil sie alle rauchen.
Ja, weil sie rauchen und dieses Gemecker über die Zustände. Wir werden ja quasi direkt am Anfang auch schon damit begrüßt, dass sich zwei Minenarbeiter, so wie Parker und Brad damals in Alien, darüber, ich sag mal, aufregen, wie die Zustände da sind. Und auch die Raumanzüge wirken ähnlich wie bei Alien. Es wirkt halt einfach so, als wäre diese Minenkolonie eben nicht von dieser Con-Am-Firma, sondern von Weyland-Yutani. Und ist halt diese dreckige Science-Fiction, die bei Alien, ich weiß nicht, ob sie etabliert wurde, ich glaube schon, die hier einfach so aufgegriffen wird. Und deshalb, das ist natürlich für mich persönlich, der ich den Stil sehr mag, ist natürlich gefundenes Fressen. Chaco, wie ist bei dir?
Du hast alles gesagt, was ich gerade sagen wollte.
Ja, endlich mal umgekehrt.
Aber exakt, dieser Einstieg hat mich sowas von an Alien erinnert, aber positiv. Aber ich habe mich auch schon gefragt, haben die sich da so sehr inspirieren lassen? Ist das ein Zufall? Ich glaube eher nicht so ganz, dass das Zufall ist. Weil ich finde, die Musik von Jerry Goldsmith ist sehr ähnlich.
Ja.
Die finde ich außerdem herausragend, diese Musik. Obwohl die so ein bisschen unauffällig immer im Hintergrund ist. Aber die schafft so eine sehr bedrohliche Atmosphäre, sowas. Ja, was da lauert, was da passiert gleich, was Brodelndes irgendwie. Und genau das, dieser Anfang, diese langsame Blick auf diese Station, die erst menschenleer ist, bis die Menschen dann kommen, das ist genau wie der Einstieg von Alien im Raumschiff, wo die Kamera da erstmal durch die leeren Räume gleitet und so. Optimal. Und das hat mich ein bisschen auch an die alten John Carpenter-Filme erinnert, von der Stimmung, die der da hat. Ne? Das war eigentlich so Best-of der Zeit damals. Wie gesagt, es wirkt ein bisschen wie ein Plagiat, aber wenn es ein gutes ist, nehme ich das auch. Ne?
Kann vielleicht sein. Ich meine, ne, dass sie sich dann da ein bisschen orientiert haben, gesagt haben, so ein Setting möchten wir gerne haben. Ich hatte bei manchen Korridoren eher schon das Gefühl, dass die Set-Pieces gekauft haben. So von wegen auf dem Markt und das nochmal neu angestrichen haben und das sind jetzt unsere Kulissen. Ne?
Ja, vielleicht waren die ja vorher bei, ey, ich brauchte das noch, schmeißte das weg, können wir das haben?
Was mir noch aufgefallen ist, dass diese dichte Atmosphäre, die ihr jetzt gerade schon angesprochen habt und beschrieben habt, die kommt ja wirklich krass rüber. Ne? Also du hast wirklich zum Anfang ja so ein Feeling dafür, wie dort auch die Arbeitsbedingungen sind. Also erstens rauchen da alle in einer Raumstation, die künstlichen Sauerstoff herstellt, offensichtlich. Das muss ja auch irgendwie gefiltert werden. Das fand ich krass. Ich glaube, das...
Die haben gute Luftfilter.
Ja, das ist so ein 80er-Ding, glaube ich. Aber wirklich an jedem, wenn die in einer Besprechung sitzen, alle paffen, Zigaretten. Also das war...
Das würde heute so nicht...
Ja, das ist die Zeit.
Ja, das wird heute so nicht mehr gedreht werden. Und was ich cool fand, du hast halt wirklich viele, viele Menschen einfach auf diesen Kulissen gehabt. Ne? Also sonst hast du ja eher so Stationen, da läuft mal irgend so ein Typ rum oder sowas. Und dann zeigen sie ja hier auch die Innenräume, wo die Arbeiter schlafen, in so kleinen Käfigen, wie so Japan-Hotels, so einen kleinen Ein-Raum-Dinger. Nicht mal ein Raum-Dinger, sondern... Ne, und überall kannst du reingucken und dann ist dann oben links siehst du dann die Duschen, unten laufen sie zur Kantine und rechts schlafen die dann. Und also diese Kulissen, dieser Kulissenbau ist richtig, richtig gut gemacht in dem Film. Also ich weiß gar nicht, ob das damals so gewertschätzt worden ist. Wahrscheinlich hat man einfach gesagt so, ja, Alien Rip-Off, ne, ohne Aliens. Aber heute wirkt das natürlich deutlich anders. Und solche Filme gibt's heute gar nicht mehr so oft. Also sehr, sehr selten.
Ja, du würdest das auch alles digital machen, logischerweise irgendwie.
Leider.
Und diese Station hat mich auch irgendwann mehr an ein Gefängnis erinnert. So, ne? Also es wirkte auch so, ja, Arbeit ist halt wie Knast, so ein bisschen die Botschaft kommt da scheinbar durch. Und wenn du da arbeiten musst, dann bist du ja fast wie im Gefängnis. Und dass du vielleicht auch irgendwann wieder nach Hause kannst und besser bezahlt wirst vielleicht. Und das ist natürlich auch so im Vergleich zu Alien, wie gesagt, bei diesem Konzern, der Böse, der da im Hintergrund steht, das war bei Alien 1 natürlich nur so ganz am Rande so ein bisschen, das kam ja später ein bisschen mehr in den Vordergrund, aber auch das ist ja so ein Thema.
Ja, der Kapitalismus ist in beiden Filmen letzten Endes vorhanden. Bei Alien haben wir es einmal, Weyland Yutani, die halt mit dieser Kreatur Geld generieren wollen, und hier haben wir halt einfach, die Rohstoffe sollen so schnell wie möglich und so effizient wie möglich abgebaut werden.
Genau. Und da passt das Setting natürlich zu dem, was der Film auch erzählen möchte. Das wäre jetzt dann die nächste Stufe, weil du hast ja einmal diese Ebene, dass die Arbeiter auch nicht so wirklich da, glaube ich, Bock drauf haben, da ein Jahr hingesteckt zu werden und wirklich, was sind das, 12-Stunden-Schichten wird irgendwie mal erwähnt, glaube ich. Und dann geht es ja darum, dass quasi ja diese Droge dann plötzlich aufkommt und die sich die Droge reinpfeifen und gesagt wird, diese Droge existiert quasi. Oder ist da, damit die so richtig super leistungsfähig sind. Nur, dass die halt gewisse Nebenwirkungen dann eventuell hat. Und gleichzeitig haben wir ja mit O'Neill, mit Sean Connery, ein Marshall, der da hingeschickt wird, wo zum Anfang ja relativ schnell an vielen Stellen auch durch Äußerungen und so Dialoge ja klar gemacht wird, das ist jetzt nicht so ein Posten, wo man hingeschickt wird, weil man befördert worden ist.
Nicht unbedingt,
So, und daraus entsteht ja dann tatsächlich dann so die Geschichte an sich. Ne? Krass finde ich ja auch, dass er ja eine Familie am Anfang hat. Das sind ja auch die ersten Minuten schon. Ne? Und wo die Frau dann auch relativ schnell dann die Diskussion nochmal aufmacht von wegen, ich kann das ja alles nicht. Die sind seit 2 Wochen da, wird gesagt. Und ja, zack, ist er alleine, ne?
Ja, die macht sich still und heimlich aus dem Staub, ohne mit ihm das vorher besprochen zu haben, lässt ihm eine Videobotschaft zurück, auf der er dann erfährt, dass sie eben mit ihrem Sohn gen Erde reist. Aber sie hofft, dass er, also sie liebt ihn und sie hofft, dass er halt mitkommt. Es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt auf ihn grundsätzlich keinen Bock mehr hat oder so. Es ist einfach, ich denke mal, es ist halt ein schwieriger Typ, so wie du sagst. Auf den Planeten kommt man jetzt nicht einfach, also Mond ist ja, glaube ich, ein Mond, kommt man nicht einfach nur so, weil das irgendwie ein prestigeträchtiger Job ist, sondern es wird seine Gründe haben. Und bei ihm ist vielleicht, ich meine, wir kennen es so ein bisschen aus den Krimis aus den 80ern oder sowas, die Polizisten, die nicht korrupt sind, die sind nicht beliebt, ne? Dieses Motiv. Und es könnte bei ihm ja durchaus auch so sein, weil er ist, das wird ja ganz klar schon dargestellt, er ist schon jemand, der ist korrekt. Der hat seinen inneren Kompass, seine Moralvorstellungen und der weicht da auch nicht gerne ab von. Ja? Der hat auch keinen Bock, irgendwie zu buckeln und sich irgendjemand unterzuordnen, sondern er setzt so das durch, was er für richtig hält.
Ja, aber gleichzeitig ist er auch scheinbar so ein Arbeitstier, der sich da auch richtig reinhängt, was natürlich familienfreundlich auch nicht so ist. Und ein bisschen kann ich die Frau auch verstehen, weil wenn ich diesem Mond, in diesem trostlosen, was auch immer da sitzen müsste und hätte bis auf Kinderbetreuer wahrscheinlich nichts zu tun und ja, da hätte ich auch noch 2 Wochen die Schnauze voll. Das kann man so ein bisschen nachvollziehen. Ne? Schön ist trotzdem nicht, aber...
Ja, das ist ja so ein Motiv, was wir immer wieder haben. Ne? Wir haben es bei Stirb langsam mit John McClane und seiner Frau. Wir haben es bei Last Boy Scout, ist ja auch... Wir haben das ja ziemlich oft, der Polizist, der Gerechte, der sich für das Recht und die Gerechtigkeit und das Gute einsetzt, der aber halt im Privaten dementsprechend seine Probleme hat, weil das halt alles sein Privatleben drunter leidet, beziehungsweise seine Familie, seine Mitmenschen. Ne? Ist aber trotzdem interessant bei ihm. Ja? Also ich finde, die Figur ist interessant und ist soweit auch gut beschrieben.
Wie du schon sagst, das hat so Krimi-Elemente teilweise schon. Ne? Und du hast ja auch schon erwähnt, Thomas, dass das durchaus sehr starke Western-Anleihen hat. Da kommen wir bestimmt später auch nochmal explizit zu.
Auf jeden Fall.
Aber am Anfang hatte das für mich fast eher so Krimi-Anleihen. Das hätte auch so ein, ja, so ein bisschen, Film Noir ist ein schlechter Vergleich, aber so ein klassischer Cop-Polizisten-Film einfach. Ohne die große Action. Ne, wo es dann um so ein, es ist ja am Anfang eine Art Drogenfall, der da behandelt wird. Das war für mich so die erste Assoziation. Das andere kam dann später dazu.
Ja, wir hatten ja bei dem Klapperschlangen-Podcast hatten wir ja schon darüber gesprochen, wie es denn in New York beispielsweise aussah, ne, in dem Zeitraum, was so das Moloch und dieses Verbrechen anging. Dieser Film könnte genauso in New York angesiedelt sein.
Ja, genau.
Exakt. Also es ist wieder so ein Science-Fiction-Film, wo die Science-Fiction, dass dieses ganze Setting zwar schön ist und dem so einen anderen Anstrich gibt, aber der eigentliche Plot hätte auch genauso gut in hier und jetzt in der realen Welt spielen können.
Absolut.
Ich habe schon zum Anfang gesagt gehabt, der ist so ein bisschen langsam, der Film. Ich glaube, das muss man auch akzeptieren und auch vielleicht ein bisschen mögen, und er ist auch vom Tempo her vielleicht nicht immer richtig, weil er nimmt sich, also A, nimmt er sich wirklich viel Zeit, um alles vorzustellen, zu erklären, auch diese Krimi-Anleihen, was ihr jetzt gerade beschrieben habt, und auch später, wenn es dann auch ein bisschen dramatischer und auch actionreicher wird, nimmt er sich sehr viel Zeit für die Vorbereitung, und dann ist so, ne? Und was mir aufgefallen ist, da können wir auch nochmal drüber reden, also Sean Connery ist ja, ist einfach ein toller Schauspieler und er füllt diese Rolle auch aus, ne? Aber diese Figuren sind alle nicht jetzt die, wo du denkst so, hey, cool, den mag ich, ne?
Nee, keine strahlenden Helden, die sind alle abgehalftert auf ihre Art, ja.
Ja, aber das passt ja wunderbar, finde ich, zu diesem ganzen Film. So. Und die Figuren an sich, es ist halt alles sehr schlicht, genau genommen. Du weißt von Anfang an, Sean Connery ist der Gute, so dieser Raubbeine kommt, das weißt du gleich. Mhm. Du hast auch nach 5 Minuten auf dem Schirm, wer da die Bösen in Anführungsstrichen sind. Da macht er ja keinen großen Hit, auch nicht so ein Twist irgendwie nach einer Dreiviertelstunde, uppala, das hätte ich ja nie gedacht, dass der irgendwie so, nee. Kommt da auch nicht. Also Spoiler, kommt da nicht. Also du bist nach 10 Minuten, weißt du, wer da den Ton angibt, wer da wer ist und was für eine Position die ausfüllt. Und das verändert sich bis zum Ende auch nicht. Also so gesehen ist das halt alles sehr schlicht, was da abläuft. Aber es muss ja auch nicht immer das ganz Große sein, wenn man das, was man macht, eben gut umsetzt. Und langsam ist er, da gebe ich dir recht, hat mich aber tatsächlich nicht gestört. Aber vielleicht auch ein Grund, warum der gefloppt ist. Weil wenn man jetzt so einen Spektakelfilm erwartet, auch mit großen Action-Einlagen oder sowas.
Das ist ja nicht, ja.
Und wie du schon sagst, Ding Dong, das berühmte Bild, da steht Sean Connery mit der Shotgun auf dem Plakat. Denkt man vielleicht auch erstmal was anderes.
Ja, ich glaube, das ist, ich meine, wir haben jetzt halt, glaube ich, alle drei den Vorteil, dass wir dieses Set-Design sehr mögen. Und dementsprechend war es zumindest für mich so, mich hat es nicht wirklich gestört, dass der am Anfang langsam war, manchmal vielleicht fast schon behäbig, weil ich mich an diesen Sets nicht satt sehen konnte.
Ja, genau.
Und weil ich diese Einführung aber auch sehr stimmig fand, weil ich ein gutes Gefühl für diese Welt und für diese Regeln, die dort vorherrschen, einfach mitbekommen habe. Und das hast du ja bei vielen Filmen nicht. Die nehmen sich nicht unbedingt die Zeit dafür, alles zu erklären. Dann stehst du manchmal ein bisschen verloren da. Dann ist es mir so tatsächlich lieber.
Finde ich auch, tatsächlich. Wie gesagt, der macht nicht mehr, als er machen muss vielleicht. So könnte man es vielleicht auch an gewissen Punkten sagen. Und das macht er gut. Und dann ist das für mich auch in Ordnung.
Wollen wir dann mal in den Spoilerbereich übergehen? Also ich glaube, wir haben jetzt so die allgemeinen Themen haben wir jetzt abgehandelt. Also wenn ihr irgendwie einen schlichteren Science-Fiction-Film, der eher so einen Fokus hat auf seine Welt und auf so eine Geschichte, die sehr raubbeinig ist, sehr, sehr düster und gleichzeitig aber auch so ein bisschen geerdet vielleicht daherkommt. Ne? Im Kern ist es eine Drogengeschichte. Dann ist das auf jeden Fall ein Film für euch. Er hat unglaublich tolle Kulissen, einen stimmigen Soundtrack, stimmige Bilder und coole Figuren auch einfach, die aber jetzt nicht so die Figuren sind, wo man sagt, das ist der strahlende Held. Sowas gibt's ja alles nicht. Mhm. Und er hat so seine Action-Momente auch drin, das können wir auch schon mal sagen, ne, gerade am Ende. Und die sind auch gut gemacht. Und von daher, für wen ist der Film geeignet? Wenn ihr jetzt quasi bei den ganzen Sachen sagt, so, oh ja, das klingt ja interessant, dann ist er auf jeden Fall für euch geeignet, würde ich sagen. Ne, also den kann man definitiv mal gucken. Vor allen Dingen, weil es ja eher ein Science-Fiction-Film ist, eher mittlerweile, der nicht so häufig mehr zu sehen ist, sag ich mal.
Ja, so ein bisschen verschollen.
Ja. Und ganz klar, wir haben es schon angedeutet, diese Western-Motive sind sehr stark in dem Film. Also wer Western steht und Science-Fiction mag, der wird sich, glaube ich, hier durchaus wohlfühlen.
Ja, das denke ich auch.
Okay, dann steigen wir ein in den Spoilerbereich. Was mich direkt überrascht hat, das habe ich nicht mehr so in Erinnerung gehabt, also teilweise schon, aber nicht mehr so ganz, wie cool diese Todesszenen von diesem Minenarbeitern sind.
Total, da sind wir schon wieder bei FSK 12.
Ja, genau.
Das hat mich dann aber wundert an ein,
zwei Stellen.
Ich
war damals auch super überrascht, ja, wenn dann die Leute so aufplatzen, plopp, und dann denke ich so, what, ab 12?
Da hat mich der Film manchmal ein bisschen an Total Recall erinnert.
Ja.
Also manche Kulissen auch so ein bisschen, das war zwar dann so ein bisschen bunter, aber auch der Film war irgendwie, ich meine, der kam dann später, von dem muss ich nie inspirieren lassen,
aber
das hat mich so ein bisschen dran erinnert. Und an einen Film, der gar nicht mehr so gut ist, aber von dem ich die Idee ganz cool finde, The Happening von Shyamalan. Kennt ihr den mit den Pflanzen?
Ja.
Wo die sich auch selbst umbringen.
Die laufen doch da auch so alle grinsend und lächelnd in den Tod. Das macht der Typ mit dem Fahrstuhl, der macht das ja auch. Der dann da, tupdidu, ich gehe da mal rein. Also, oh Gott, der geht da rein, der hat keinen Anzug an. Und dann lächelt er noch so. Und das ist was ich an The Happening sehr mochte. Die Art und Weise, wie die sich da alle hinrichten quasi. Ne? Dieses völlig unbekümmerte, ja, ist jetzt so, ne, gute Nacht. Und das macht er ja auch. Und das fand ich cool. Das war eine super coole Szene.
Ja, stimme ich dazu.
Ja, und auch die wird wieder ja wirklich langsam aufgebaut, ne? Da haben wir ja auch wieder dieses Detail der, es ist jetzt nicht so einfach, dass das passiert, sondern du hast der geht erstmal dahin, lächelt in die Kamera,
genau.
Dann nimmt er den nächsten, dann öffnet die Tür und dann geht er da rein und dann fährt der Fahrstuhl auch noch ganz genüsslich nach unten.
Genau.
So ganz langsam und macht dann erst die Tür auf und dann.
Ja, dann sieht er aus wie eine Wurst in der Mikrowelle, ne? Wenn du zu lange drin warst, aber puff.
Ja, ist schön gemacht, weil du merkst ja schon, irgendwas stimmt nicht so ganz, aber du kannst das noch nicht so ganz greifen, ja, zu Beginn. Und dann ist klar so, okay.
Mhm. Das war scheiße.
Was mich gestört hat später, also er findet ja dann auch relativ schnell dann die Schuldigen raus und überwacht ja dann mit seinen Kameras, die Kamerasachen sind ja echt witzig, überwacht er ja alle und findet ja dann auch diese Verschwörung quasi und die Korruption dann raus. Und dann schnappt er sich ja den einen und sperrt ihn ja ein. Die Gefängniszellen sind übrigens richtig cool, weil die
das
haben ja
auch.
Null Gravität, also ne?
Schwerelosigkeit.
Genau, Schwerelosigkeit. Und das fand ich eine coole Idee. Nur später wird er ja getötet im Gefängnis und denkst du so, okay, wie ist das jetzt passiert? Wie ist er da jetzt reingekommen? Also da springt er manchmal so ein bisschen schnell. Und mir ist dann aufgefallen, das Blut tropft runter aus dem Schlauch.
Nee, es tropft hoch.
Oder hoch.
Es tropft hoch, aber es ist halt keine Schwerelosigkeit.
So,
ja.
Genau. Das war mir gleich aufgefallen. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen so, weil es halt kein Actionfilm sein möchte. Ne? Also er geht ja dann auch und findet ja die Drogen dann in dem Fleischpaket. Und wird er dann auch angegriffen, wo er sich dann vorher noch den Halsschutz dann anpackt, damit er nicht erwürgt werden kann. Ja, ist halt schlau, der O'Neill, ne? Und, aber auch das sind ja eher so Momente, wo zwar Action dann da ist, aber eher ne, gediegen tatsächlich. Ja.
Ja, das ist richtig. Ne? Aber wie du auch schon gesagt hast, ich glaube, der Film muss auch nicht erklären, was dann genau mit dem im Knast passiert ist. Das ist einfach nur so ein Beleg dafür, da stecken alle unter einer Decke und er ist quasi der Einzige, der sich so ein bisschen dagegen stellt. Wer, wie, was, ist ja auch egal dann letzten Endes. Ne?
Ja. Zumal er ja vorher schon dem Gefangenen schon sagt, so ey, es gibt Möglichkeiten, wie man hier in diesem schwerelose Gefängnis ums Leben kommen kann. Da kann sich der Schlauch verdrehen und so weiter. Also es wird ja schon angedeutet, dass es da durchaus Möglichkeiten gibt, ums Leben zu kommen.
Ne? Ja. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist der weibliche Part in dem Film. Also
stimmt. Super.
Sternhagen finde ich super tatsächlich, weil es mal was anderes ist. Weil normalerweise wird ja dann oft so besetzt, so eine junge, hübsche, attraktiver Sidekick, mit der so ein bisschen geflirtet werden kann. Und das hast du hier nicht. Ne? Da hast du halt so eine etwas kernige, zynische Wissenschaftlerin, die auch mal so ein bisschen Kontra gibt, ne, und die eben nicht so dieses Mäuschen ist, der Sean Connery gerne mal so auf den Popo klapsen würde oder so, wie alt ist, ne, der 007, hat er auch mal gerne gemacht, so, das ist hier halt gar nicht, aber das ist, finde ich, smart und das ist wirklich mal was komplett anderes und die harmonieren super zusammen.
Absolut. Mich hat es auch erinnert an die Folge von Andromeda Strain, die wir gemacht haben, da war nämlich auch eine Wissenschaftlerin, die ebenfalls nicht wirklich so ist, sage ich mal, wie die meisten Filme ihre Frauen darstellen. Ja? Nicht hübsch, so wie du gesagt hast. Die ist mürrisch, die ist mittleren Alters. Diese Frau darf auch Falten haben und die redet, wie ihr der Mund gewachsen ist. Ja?
Genau, und gerade bei so Filmen, wo du nur eine Frau hast, Also hier gibt es doch quasi schon Connors Ehefrau, die ist ja gleich wieder weg. Ja. So, aber gerade bei Filmen, wo du nur eine Frau hast, wird die ja gerne mit diesem Supertypus besetzt, damit du halt diesen Eye-Candy hast. Und machen die halt ja gar nicht hier. Das finde ich sehr gut.
Ja, voll.
Und die spielt auch super. Und das ist halt auch geil, wie die sich so gegenseitig den Schlagabtausch machen. Ne? Ja. Wie sie sich so auch bestimmte Kommentare an den Kopf knallen.
Ey, da sind aber auch Sätze drin, die sind echt, da sagt er, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Ja, schnell oder ich werde ihren Hintern ein bisschen durch den Raum treten.
So ab und zu haut der Film tatsächlich so ein paar Sprüche raus. Ich musste bei dem einen so lachen, dass es kurz vorm Finale quasi, wo Sean Connery ja um Hilfe bittet, dass ihm ein paar Leute zur Seite stehen und keiner will das natürlich machen. Und dann fragt er eine so, ja, wo sind ihre Männer? Meine Männer sind scheiße.
Ja.
Naja, also die Figur ist wirklich, wirklich super. Und es gibt ja auch die einen Moment, wo sie dann sagen, jetzt lass uns mal ein Trinken gehen, ne? Und dann besaufen die sich noch vorher, bevor denn die Söldner da ankommen. Ja. Das ist auch einfach großartig. Aber kommen wir doch mal auf den Elefanten im Raum, den wir jetzt immer angedeutet haben.
Den hat Chaco ja schon angerissen jetzt gerade eben.
Ja, 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 genau. Weil wir haben eine sehr, sehr große Anspielung auf 12 Uhr mittags. Ne?
Ja, total.
Ne? Wo dann klar ist, da kommen jetzt die Gangster und er ist alleine und er braucht jetzt Hilfe. Und dieses ganze Motiv haben wir jetzt hier quasi nochmal, nur dass es jetzt das Shuttle ist und kein Zug, der ankommt. Und du hast die Zeit, die ganze Zeit. Im Hintergrund laufen diese Uhr und dann kommt das Shuttle auch noch früher an als geplant.
Das fand ich aber auch geil. Das war auch so, huch, echt jetzt so?
Das kennt man hier aus Deutschland von der Bahn gar nicht, ne?
Nee, überhaupt nicht.
Oh Gott, stell dir mal vor, High Noon mit der Deutschen Bahn. Der Film mit der Überlänge wäre super langweilig. Und da stehst du schon die ganze Zeit im Anschlag und so, oh Gott, was mache ich denn jetzt noch?
Ne, und du hast ja auch das Motiv von Gary Coopers Figur, der ja eigentlich auch weg will, ne? Und es geht ja da auch um eine Frau und das hast du ja halt hier alles in der Wiederholung. Aber ich finde, das ist nicht schlimm, ehrlich gesagt, sondern es funktioniert halt trotzdem.
Nein, weil es ja auch eine ganz bewusste Hommage ist. Das ist ja nicht O-Dreis geklaut, sondern ganz klar so eine Liebeserklärung auch an High Noon. Wir packen das jetzt da in dieses Setting.
Ja.
Dann ist das cool. Dann kannst du es auch machen.
Ja. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Aber was High Noon halt besser macht, ich liebe High Noon, ne? Bei High Noon hast du halt wirklich dieses Gefühl des Ortes und wo alle Figuren und Personen sind. Ne? Du hast immer, zwar verfolgst die ganze Zeit Gary Cooper, aber trotzdem hast du an vielen Stellen einfach das Gefühl, Figur X ist jetzt da in dem Raum, ne, und da jetzt geblieben und dann kommt er da wieder zurück und dann sind die immer noch da. Also du hast so eine Lebendigkeit. Mhm. Und das fehlte mir hier, ehrlich gesagt. Also das wird versucht an vielen Stellen. Und du hast es ja auch gerade beschrieben mit dem, wo er da eigentlich ist es ja so eine Kantine, wo er da reinkommt und sowas, ne?
Ja.
Und er versteckt ja auch vorher dann eine Waffe, aber dadurch, dass du ja das sind 80 Stunden oder sowas oder über 80 Stunden, wie diese Shuttle irgendwann ankommen soll. Und natürlich können das nicht so erzählt werden wie High Noon, aber das fehlte mir so ein bisschen. So.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz wurde dieser Showdown wirklich gut aufgebaut und ist ja dann auch spannend.
Ja, aber wie du schon sagst, High Noon zieht dieses Ding ja über den ganzen Film mehr oder weniger.
Mhm,
und hier sind es ja nur diese paar Minuten, in denen das dann stattfindet.
Ja, gebe ich euch recht. Die Intensität von High Noon ist, was das angeht, auf jeden Fall extremer. Und man merkt auch, wie Gary Cooper der Arsch mehr auf Grundeis geht als Sean Connery. Klar, Sean Connery, man merkt auch da, ne, der ist nicht so erpicht darauf, dass da jetzt zwei Profikiller kommen. Ne? Aber bei Gary Cooper merkt man es schon noch ein bisschen mehr, so diese Verzweiflung.
Ja, es ist ja auch ein typischer Sean Connery. Ich finde, Sean Connery ist so ein Schauspieler, der eigentlich immer die gleichen Figuren sind, oder die ähneln sich immer alle. Das ist halt Sean Connery. Der ist wie Harrison Ford. Das ist halt Harrison Ford. Irgendwie in jedem Film, egal was der spielt, denkst du immer wieder, ja, das ist ein typischer Harrison Ford, das ist ein typischer Sean Connery. Und bei Connery noch mehr. Ich finde den gar nicht wandlungsfähig als Schauspieler, aber wenn der immer die gleichen, also die richtigen Rollen kriegt, ist der super. Und das ist auch so eine, ja, leck mich doch, sollen sie doch kommen. Ne? Ich mach das hier schon, auch wenn ich schlechte Laune habe. Und das ist halt nicht so der Typ wie dann Gary Cooper, der so, bei dem du die Angst vielleicht spürst oder sowas. Ne?
Ja, bei Gary Cooper ist ja so, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich den Film gesehen habe, aber ich habe das Gefühl, dass der auch ein bisschen mehr hin und her geschwungen ist zwischen, soll ich mich aus dem Staub machen oder eben nicht.
Richtig, genau.
Diese Möglichkeit gibt es aber hier jetzt auch nicht. Ja? Also ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwie ein Raumshuttle war oder ein Raumschiff, mit dem Sean Connery hätte entkommen können, sondern es ist ganz klar, er ist auf dieser Station, er kommt nicht weg und er kann diesen Killern letzten Endes auch nicht entkommen.
Und selbst wenn, glaube ich, würde er es auch nicht tun. Weil das passt dann nicht zu seinem Charakter. Ich denke auch,
genau. Dafür ist er dann zu sehr dieser rechtschaffene Typ, wo wir am Anfang schon gesagt haben, der sich eben alleine gegen so ein korruptes, verdorbenes Umfeld stellt. Ja, egal, also was ist.
Komplett stoisch einfach so. Ne? Und auch so prinzipientreu so, ne? Wenn ich hier nicht gewinnen kann, dann treten wir wenigstens den Rasen kaputt. Ne? Genau so.
Genau. Ist, glaube ich, ein bisschen wie bei, es gibt ja einen Western, der heißt Lawman. Ich glaube, da ist es auch so. Ne?
Das stimmt. Mhm, ja, ja.
Das ist auch so, ja. Geil finde ich ja auch die Umsetzung von Peter Boyds Figur, von Shepard, der die Station ja leitet. Mhm. Jedes Mal, wenn die ins Gespräch kommen, also da merkt man ja so von vornherein diese Feindseligkeit zwischen den beiden Figuren. Und Shepard spielt immer Golf.
Ja.
Und also entweder mit so einem kleinen Plastikbecher quasi Golf. Ist das so ein ich glaube, das ist so ein Bösewicht-Motiv, oder? Wenn jemand in seinem Büro Golf spielt.
Das haben wir wirklich sehr oft. Das bei so
ist er immer der Bösewicht.
Ja, aber das klingt vielleicht für den normalen kleinen Mann so abgehoben. Oh, der feine Herr spielt Golf, der ist was Besseres. Vielleicht, ne, das streicht es vielleicht doch mal so, ne?
Ja, aha. Das haben wir echt oft. Das ist auch beim japanischen Film haben wir das sehr oft, dass die Gangsterbosse Golf spielen. Ne?
Ja, das ist ein Sport für Leute, die sich nicht schnell bewegen müssen, die wollen nicht die schmutzig machen, kann nebenbei noch Champagner trinken, aber hat trotzdem Sport gemacht, ne?
Wie ging es euch denn mit dem Showdown dann, wenn dann quasi klar ist, okay, das Shuttle ist jetzt da, ist angekommen, zwei Killer steigen jetzt quasi aus und trennen sich von den anderen und er versucht jetzt da in den Kampf zu gehen und die zu bezwingen. Wie hat euch das gefallen? War das cool umgesetzt oder sagt ihr, ging jetzt für den Film?
Also ich muss sagen, es ist nicht schlecht, aber für meinen Geschmack, ich hätte gern ein bisschen mehr Action gehabt, ein bisschen mehr Spannung und ein bisschen mehr Dramatik. Das kam für mich jetzt nicht ganz so krass rüber, aber ich glaube, bei euch ist es ein bisschen anders.
Ich fand das durchaus sehr solide. Es gibt natürlich spektakuläre Art und Weisen, wie man das hätte auflösen können, aber ich finde, das passt zu der ganzen Tonalität, die der Film von Anfang an vorgibt.
Das ja, ja.
Und dann ist das für mich auch gut, weil das ist konsequent. So. Aber es ist eben auch kein großes Actionfeuerwerk. Es gibt auch keine großen Überraschungen in irgendeiner Form. Ja, es hätte vielleicht noch ausgiebiger sein können. Aber ich fand das so, wie es ist, völlig in Ordnung. Es hat für mich genau da reingepasst.
Ich muss sagen, es ist vielleicht so eine kleine Schlägerei oder sowas, ne, mit einem der Killer irgendwie. Nee, weißt du, wie ich meine? So, es hätte ja auch gepasst. Auch zu Western-Motiv. Ich meine, die Barfights in Western sind ja auch, kommt ja auch häufig vor, ne? Da vielleicht so irgendwie, es wird geschossen, die Munition geht leer und man rangelt miteinander und kämpft ein bisschen. Hätte mir ein bisschen besser gefallen.
Man rangelt miteinander. Schön
am Space-Rangel.
Ja, das stimmt, das hätte man machen können. Oder vielleicht auch tatsächlich noch ein Killer mehr oder zwei Killer mehr, weil ich glaube, den ersten macht er auch relativ schnell platt und ist nur noch einer da.
So, das ich weiß aber,
da, die Spitze getrieben.
Da würde ich fast schon sagen, klar, irgendwie hätte ich da Bock drauf, aber ich glaube, dann wären wir an dem Punkt, wo du schon sagst, dann passt es vielleicht nicht mehr wirklich, weil dann wäre der übermächtig. Ne? Also zwei, drei Leute ist ja, kann man vielleicht noch sagen, okay, wenn der hat den Heimvorteil, der kennt die Station und der hat so theoretisch seine Waffen versteckt und sowas. Ne? Da hat er einen Vorteil, weswegen er gegen drei Leute ankommt. Zumal die ja auch nicht aufeinander, also zusammen auf ihn losgehen, sondern jeder einzeln. Aber wenn du jetzt irgendwie 5, 6, 7 hättest, so eine Killerbrigade, dann wäre es, glaube ich.
Das wäre zu viel.
Ja.
Das wäre zu viel. Deswegen meine ich ja, im Prinzip ist es so auch gut, wie es ist.
Ja.
Genau. Also, ich würde Jaco da recht geben. Also, es passt halt in diese Tonalität. Aber es ist natürlich sehr nüchtern. Ne? Also, das muss man halt einfach schon dann auch akzeptieren. Und wer dann jetzt irgendwie hofft, am Ende kommt jetzt nochmal so ein riesen Actionfeuerwerk, das passiert halt nicht. Es ist halt eher so ein bisschen ruhiger einfach. Was ich aber lustig finde, ist, den zweiten killt er ja dann in dem Gewächshaus, indem er ja was runterfallen lässt in Schwerelosigkeit, das ist nur so am Rande, und dann quasi ja das ganze Gewächshaus ja drauf geht dabei bei seiner Aktion, weil er dann schießt und dann die Scheibe kaputt geht und alles rausgezogen wird. Ist ja quasi auch so ein geiler Sieg, wo er dann zurückgeht und sagt, okay, wir haben alles geschafft, ich habe die jetzt besiegt, und aber ja, zu essen gibt's nichts mehr und Sauerstoff ist jetzt auch bald weg.
Aber es geht ums Prinzip, wir haben gewonnen.
Es geht ums Prinzip, genau.
Das kann uns keiner mehr nehmen. Ja, reicht doch auch, wie gesagt. Ne? Es geht ums Prinzip und was danach kommt, ist ja auch egal. Dann ist der Film halt vorbei.
Ja, und was der Film natürlich noch macht, er schafft natürlich auch ein ganz klassisches Happy End. Ja, also das bekommen wir ja auch, weil Es geht ja die ganze Zeit darum, kommt er noch zu seinem Kind und zu seiner Frau, schafft er das noch? Und er sagt noch, nee, ich habe hier noch was zu tun, ich kann einfach nicht kommen. Und die halten ihn ja das Ticket frei. Und am Ende ist ja quasi dann klar, er schafft es dann noch. Und dann können sie gemeinsam mit ihm auf die Erde reiten, hätte ich was gesagt.
Ja, schön.
Genau.
Hoffentlich nicht in die Sonne. Also im besten immer in den Sonnenuntergang, wenn die Richtung Sonne reitest, bist du schnell tot. Das sollten sie vielleicht lassen.
Das wäre auf jeden Fall schlecht, ja.
Ja, aber wir haben ja auch gelernt am Anfang des Films, da sagt sie ja auch, das ist jetzt das, weiß ich, wievielte Mal, dass du hier wieder so einen Scheißjob hast. Wahrscheinlich geht er dann gleich auf den nächsten kargen Stern. Das Theater geht von vorne wieder los. Aber auch das wissen wir nicht. Der Film ist vorbei, Happy End, alles gut.
Okay. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass wir über alles jetzt soweit gesprochen haben.
Würde ich dir recht geben.
Wie gesagt, Inszenierung, Schauspieler, ne, das ist, passt alles. Happy End habe ich gerade auch schon angesprochen. Habt ihr denn noch was offen? Weil ich habe gerade das Gefühl, dass wir irgendwie doch schon alles abgehandelt haben.
Ja, das ist halt auch der Film. Wie gesagt, der ist ein bisschen schlicht so in seinem Dasein. Da kann man dann auch nicht mehr. Wir haben wirklich alles besprochen. Aber ist ja nichts Schlechtes immer.
Ja, würde ich auch sagen, die wichtigsten Sachen haben wir besprochen. Passt. Wobei ich es ja schon interessant finde, ich meine, wir fliegen jetzt schon durchs All und alles, aber wir benutzen immer noch Schrotflinten.
Ja, das ist...
So, also da hat die technische Entwicklung irgendwie gerade vor den militärischen Gerätschaften und Waffen irgendwie einen Stopp gemacht, was sehr unrealistisch ist.
Ja, das mag sein.
Ja, wobei, ich glaube, da gehe ich sogar mit. Also ich glaube, in 100 Jahren reden wir auch über Kolonien irgendwo und hast du nicht gesehen. Aber ich glaube, die Leute werden sich immer noch Projektile um die Ohren feuern. Nur, dass es dann smarte Projektile sind und sowas alles eher wie so bei Fünfte Element, die um die Ecke fliegen. Aber ich glaube tatsächlich, dass Laserwaffen, worauf du jetzt ja anspielst, ja eher...
Ja, weiß ich nicht. Ja.
Ne, das wird noch dauern.
Ich meine, wir haben ja auch bei Starship Troopers feuern sie auch Projektile, aber die Waffen sehen halt geiler aus und haben halt höher Feuerrate und alles. Ne? Also hier ist es passt zum Stil von dem Film, ne? Diese Schrotflinte, dieses Kernige, auch zu dem Western-Motiv. Trotzdem fand ich es interessant, ja, dass wir da noch die gewöhnlichen Waffen, weil die ganz ehrlich, diese Schrotflinte hat sich null weiterentwickelt. Das ist so.
Es ist ein Erbstück.
Aber das haben wir auch bei Aliens. Bei Aliens haben wir ja auch noch die klassische, wir haben die Pulse Rifles bei Alien und wir haben die Sentry Guns, aber wir haben auch da immer noch klassische Flammenwerfer und Schrotflinten. Ne? Also von daher, auch wenn ich mich selber gerade torpediert habe damit. Mit den Sachen, die ich aufgezählt habe.
Ja, weißt du warum? Das sind Amerikaner, die lassen sich das nicht wegnehmen. Das ist Kulturgut. So.
Das gehört dazu.
Und wir wissen ja auch seit Starship Troopers, wieso ein Messer auch im, was weiß ich, wievielten Jahrhundert immer noch wichtig ist.
Ah, sehr gut. Weil den Knopf kannst du dann nicht drücken.
Richtig.
So sieht's aus.
Da machen wir auf jeden Fall dann einen Podcast, wenn das Remake kommt. Da bin ich ja wirklich sehr gespannt drauf. Das nur so am Rande. Ich hätte noch eine Frage zum Abschluss an euch. Und zwar ist der Film ja aus dem Jahr 1981 und wir hatten zwar irgendwie vielleicht auch mal ähnliche Filme, aber nicht mehr so in Gänze und nicht so viele. Deswegen wäre es ja eigentlich so eine Idee, davon ein Remake zu machen. Und da mal die Frage an euch, wie müsste dann so ein Remake aussehen und wer könnte in der Hauptrolle spielen? Jetzt lasse ich euch ganz kurz Bedenkzeit und wer am panischsten guckt, weil ich sehe euch ja, den nehme ich dran. Jaco.
Ja, mit der Hauptrolle hast du mich da ein bisschen überlegen. Aber zum anderen, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass davon ein Remake möglich wäre. Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht mal gemacht wird. Und man könnte es auch, man könnte es ähnlich anlegen wie diesen Film, also etwas ruhigere, gediegenere Gangart. Aber man könnte auch mehr Action reinbringen. Das, da sehe ich für beides Möglichkeiten. Das halte ich gar nicht mehr für so unrealistisch. Und ich denke, das hat auch Potenzial, gut zu werden. Je nachdem, wer das macht und wie man es macht. Ich fände es aber schön, wenn er so ein bisschen diese etwas düsterere oder ja, fast schon nihilistischere Grundstimmung, wenn er die so ein bisschen beibehält, weil das macht den ja so auch aus. So kunterbunt soll es jetzt nicht werden. Und Hauptdarsteller, tja, das ist eine gute Frage. Sollte auch schon so ein alter Knochen sein, also so einen ganz jungen würde ich da nicht reinbesetzen. Ja, wen haben wir denn da jetzt inzwischen? Das ist da, ich weiß es noch nicht. Ich gebe erstmal am Ding-Dong ab, vielleicht fällt es mir ja noch ein.
Gut, also grundsätzlich würde ich sagen, dass es gar nicht mehr so wirklich funktioniert, weil dieser Film schon sehr ruppig, sehr rau und wir haben ja auch schon die Wortwahl und alles schon so ein bisschen thematisiert. Das würde, glaube ich, heutzutage nicht mehr so funktionieren wegen Political Correctness und sowas. Hauptrolle Timothy Chalamet.
Warum?
Weil er einfach alles spielt.
Timothy Chalamet in der Hauptrolle und als Regisseur nehme ich wie heißt er, Mark Zahler?
Au. Ja, ja.
Der was Bone Tomahawk und sowas gemacht hat?
Genau.
Craig S. Zahler.
Ja, genau, Craig S. Zahler, genau.
Oh ja, das wäre super.
Der hat jetzt auch schon länger keine Filme mehr gemacht, aber was er gemacht hat, war immer so richtig schön deftig.
Sehr handfest. Ja. Ja. Oh ja, das wäre super, stimmt. Hm. Na gut, dann könnte Vince Vaughn die Hauptrolle spielen, den nimmt er ja auch immer ganz gerne.
Oh, stimmt, ja, genau, das würde sogar passen.
Wenn er so rüberkommt wie in Brawler Cellblock 99, dann nehme ich den auch in dem Film hier.
Ich habe gerade darüber nachgedacht, wenn das eher so Blockbuster-mäßig mal aufgezogen werden würde, würde es, glaube ich, nicht funktionieren, weil du da einfach wenig Substanz raus, was du so rausziehen kannst. Ansonsten habe ich darüber nachgedacht, was man, wenn man ein Remake machen könnte, wäre es eher im Indie-Bereich, aber da gibt es ja nicht so viele Science-Fiction-Sachen, zwar schon, aber eher nicht so in dem Setting. Was man aber mit reinnehmen könnte, und das habt ihr jetzt vorweggegriffen, ist quasi so eine gewisse Brutalität. Also, dass man, was man nicht mehr so an expliziter Wortwahl hätte, könnte man quasi durch Gewaltdarstellung mit reinbringen, um das dann so darzustellen. Dieses dreckige Setting quasi, gemischt mit richtiger Brutalität. Ne? Also, dass die Figuren auch nochmal richtig reinhauen und knacken. Ansonsten klingt zwar ein bisschen blöd, aber Ryan Gosling hätte ich irgendwie da reingeworfen. Der ist zwar auch noch relativ jung, aber durch seine Darstellung in Drive hat er ja gezeigt, dass er quasi auch so richtig wortkarge Typen auch darstellen kann. Und das könnte ich mir gut vorstellen. So.
Naja, das stimmt. Und jung ist ja auch relativ. Ich weiß gar nicht, wie alt Ryan Gosling ist, aber der ist ja auch schon easy Mitte 40.
Ja, über 40.
Ja, würde ich auch sagen. Mitte 40
müsste. Mindestens. Ja, klar, der hat schon vor 20 Jahren Filme gedreht. Easy. Da kann den noch keiner. So. Deswegen, das ist ja, da täuscht man sich ja auch immer, wie alt die Leute sind eigentlich.
Ja, ich persönlich weiß es nicht. Also, passt für mich, da brauche ich einen kernigeren. Also, Sean Connery war da schon so die richtige Besetzung. Da bräuchte ich jemanden, der so ein bisschen.
Ja, das Problem ist, die Leute, die mir einfallen, sind jetzt selber schon
viel
zu alt.
Das ist das Problem. Ich habe auch lauter solche Leute im Kopf gerade, ne?
Da gibt es eine Lücke gerade in Hollywood, was solche Schauspieler betrifft.
Ja, aber jetzt mal off-topic, das stirbt ja auch eine ganze Generation von solchen Leuten aus und das, was so nachkommt, das ist manchmal nicht mehr so. Ich meine, da klingt mir vielleicht ein bisschen alt oder ich jetzt in dem Fall, aber ich finde so diese Typen wie damals gibt's nicht mehr so in der Häufigkeit zumindest. Mhm.
Ja, ist
aber egal, mir fällt trotzdem immer noch keiner ein, der das machen könnte.
Ja, echt schwierig. Andererseits, wir haben jetzt so einen markanten Typen im Kopf, dann wäre es halt vielleicht die Figur anders angelegt. Ne?
Ja, klar. Wir machen einfach Keanu Reeves und machen dann John Wick in Space.
Oh. Ja.
Wer mir ja momentan ein bisschen besser gefällt, ist Josh Hartnett.
Nicolas Cage. Da kann er richtig durchdrehen.
Josh Hartnett.
Meine Männer sind alle scheiße.
Wir haben ja letzt drüber geredet. Ja, Fight stimmt. Or Flight zum Beispiel. Oder wie hieß er denn? Trap.
Josh Hartnett.
Ja, den könnte ich mir auch dann ganz gut vorstellen.
Inzwischen wieder, hast du recht.
Das stimmt, ja. Okay, aber dann würde ich jetzt mal den Deckel drauf machen, bevor wir jetzt noch weiter irgendwelche.
Hast du überhaupt einen Regisseur genannt?
Ich habe keinen genannt, nee.
Ja, du kannst nicht fragen, dann nicht liefern, ne?
Nee, ich habe ja nur nach Hauptdarsteller gefragt, nicht nach Regisseur.
Doch, Regisseur hast du auch gefragt, oder?
Nee.
Echt nicht?
Nee, aber ich fand deinen Vorschlag trotzdem gut.
Ja, genau. Den nehmen wir. Alles klar. Ja, dann danke euch. Es war mir wieder eine Freude. Wir haben schon was fürs nächste Mal ja ausgesucht gehabt. Soll ich das schon spoilern? Nee, mache ich nicht, weil nachher kommt er ewig nicht oder wir wechseln die Reihenfolge. Es wird auf jeden Fall ein Double Feature, was relativ gefräßig ist. So.
Das ist so toll, jetzt müssen wir, wenn wir was anderes machen, muss es ja auch sowas sein.
So. Jetzt haben wir 600 Falle.
Jetzt auch Ross und Reiter nennen können, ja.
Gut, auf jeden Fall vielen Dank an euch und genau, ich sage jetzt schon mal Tschüss und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr Outland gesehen habt und was ihr von dem Film haltet und von Sean Connery und allen anderen und von uns und ob ihr Filmvorschläge habt. Egal, schreibt auf jeden Fall Kommentare. Genau, ansonsten liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde und ich sage Tschüss und gebe ab an Ding Dong.
Ja, dann auch von mir. Macht's gut. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke an euch beide. Und mein heutiges Zitat. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum.
Sehr schön. Ein sehr schönes Zitat. Ja, danke an euch beide. Danke an alle, die sich das hier anhören und jetzt noch nicht abgeschaltet haben. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.